C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung.
Ja, also ich war sehr überrascht. Das hat mich sehr gefreut, auch so, dass man beschäftigt sich so lange mit einem Thema und dann wird man dafür auch noch so belohnt. Also das ist schon ein tolles Gefühl.
Am 22. September 2020 wurde im C3 Zentrum für internationale Entwicklung zum fünften Mal der sogenannte C3 Award vergeben. Das ist ein entwicklungspolitischer Preis für Abschlussarbeiten und vorwissenschaftliche Arbeiten, kurz VWA. Ich war bei der Preisverleihung dabei. Bei C3 Radio begrüßt sie Jürgen Planck. 90 Einreichungen gab es für den heurigen C3 Award. Viele der Abschlussarbeiten thematisieren strukturelle Ungleichheit und globale Machtverhältnisse. 10 Arbeiten haben es ins Finale zur Preisverleihung am 22. September ins C3 geschafft. Zum Beispiel diese: Insekten, Nahrungsquelle der Zukunft von Magdalena Köll oder Armutsbekämpfung anhand ausgewählter afrikanischer Länder durch die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands von Amina Touati. Einleitende Worte hat Gerald Faschingeder vom Paulo Freire Zentrum gesprochen. Anwesende Vertreterinnen aus Politik und entwicklungspolitischen Organisationen stehen, so Faschingeder,
für sehr widersprüchliche, für sehr umfassende Themen, für Entwicklung oder sollte man eher sagen für Ungleichheit, für Ungerechtigkeit in der Welt, die Entwicklungs- oder Entwicklungsanstrengungen fordern, für Umwelt, für Klimaschutz oder sollten wir vielleicht pointierter sagen für die Klimakatastrophe und die Auseinandersetzung damit, für Frauen und Gender oder sollten wir präziser sagen für Geschlechterungerechtigkeit, die uns weiterhin auch beschäftigen müssen hier. Das sind Themen, die auch Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, in den Arbeiten beschäftigt haben und das sind auch Themen, für die wir als Organisationen hier stehen und es sind, darum habe ich gesagt, dass es wird kein paradiesischer Abend, das sind eigentlich lauter grausliche Themen, seien wir uns ehrlich.
Ganz am Beginn der Sendung haben Sie schon einen der Preisträgerinnen gehört. Ich bitte Felix Abele vom GRG 16 Maroltinger Gasse, sich selbst und das Thema seiner vorwissenschaftlichen Arbeit vorzustellen.
Hallo, mein Name ist Felix Abele. Ich habe meine VWA über das Thema geschrieben, die Rolle von Kleinbauern zur Sicherung der Nahrungsversorgung in Afrika, am Beispiel Äthiopien. Also mich hat das einfach interessiert, warum im Jahr 2020 immer noch Hunger herrscht. Und dann habe ich mich halt einfach so ein bisschen in das Thema hereingelesen und dann hat sich halt sehr schnell herauskristallisiert, dass Kleinbauern dafür essentiell sind. Und so habe ich einfach mein Thema fokussiert.
Kleinbäuerinnen, wie du richtig sagst, versorgen ja gleichsam die ganze Welt. Also es ist nicht das riesige Feld in den USA, wo der Weizen abgeerntet wird, das sozusagen die Welt ernährt, sondern es sind tatsächlich die kleinbäuerlichen Strukturen. Was waren Erkenntnisse für dich am Ende der Recherche, beim Schreiben, die dich dennoch überrascht haben?
Ja, also mich hat wirklich überrascht halt auch, wie sie gesagt haben, dass halt die Kleinbauern die Welt ernähren. Also sie produzieren halt 70% aller Nahrungsmittel und stellen selber 80% der Weltbevölkerung circa so. Und das sind einfach für mich unfassbare Zahlen, auch wenn man sich anschaut, wie viele Hektar Land sie alleine bewirtschaften. Wenn man bedenkt, dass irgendwie nur jede Familie so 1 bis 2 Hektar Land hat. Also in Äthiopien ist da der Durchschnitt bei 1 Hektar Land. Man nennt diese Form der Landwirtschaft auch Subsistenzlandwirtschaft, weil sie halt überwiegend für sich selber versorgen, sich und ihre Familie und halt.
Und das, was noch übrig bleibt, wird vielleicht am lokalen Markt verkauft. Was sind denn das für Produkte in Äthiopien, um die es da hauptsächlich geht?
Also es sind halt eher ältere Weizensorten. So. Also das, was ich da zum ersten Mal gehört habe, ist Teff. Das ist ein ganz feines, aber auch Sorghum, Süßkartoffeln sind auch, Maniok, sind jetzt nicht alles Getreidesorten, aber sind die Hauptkalorienlieferanten oft. Aber auch Weizen und auch inzwischen viel mehr Mais.
Wirst du dich nun weiter mit diesem Thema befassen, über deine Arbeit hinausgehend? Wie sieht es da aus?
Also ich werde jetzt zuerst mal was anderes machen. Ich werde jetzt Maschinenbau studieren, aber ich habe also durch die Arbeit habe ich ein ganz besonderes Interesse so für das Land Äthiopien. Immer wenn ich das so in den Nachrichten lese, dann schaue ich halt mit besonderem Interesse drauf. Gut, von dem Land hört man halt, dass am anderen Ende der Welt, das ist nicht immer so aktuell in den und nicht immer so häufig in den Nachrichten.
Übergeordnet geht es natürlich um ein entwicklungspolitisches Thema. Wir sind ja hier im C3-Zentrum. Es gibt auch eine entsprechende Bibliothek hier. Also hat diese Arbeit auch dein Interesse für diese Zusammenhänge in der Welt, Nord-Süd-Themen, Nord-Süd-Kontakte geweckt, und wirst du da irgendwie weiter dranbleiben?
Ja, definitiv. Also das auch so mit der globalisierten Welt, finde ich, das ist einfach wichtig. Das betrifft uns immer mehr, auch mit dem Bezug auf den Klimawandel. Ich habe auch dem Klimawandel einen Schwerpunkt in meiner Arbeit gewidmet. Die Menschen dort sind kaum bis eigentlich gar nicht für den Klimawandel verantwortlich, aber trotzdem müssen sie so sehr mit den Auswirkungen kämpfen.
Sagt Felix Abele vom GRG 16 in Wien. Einen weiteren Hauptpreis hat diese Schülerin gewonnen.
Also mein Name ist Pia Jenebock-Pabinger. Ich bin in die BRG Hipsalfelden gegangen. Also das ist eine Schule in Salzburg. Und ich habe das Thema weibliche Genitalbeschneidung im Rahmen meiner vorwissenschaftlichen Arbeit behandelt.
Nun ist das ja ein Thema, das immer wieder aufpoppt, könnte man sagen, aber bei weitem nicht verschwunden ist. Also die Problematik besteht eigentlich seit Jahrzehnten, man kennt die Problematik. Oder warum hast du dich für dieses Thema interessiert?
Meiner Meinung nach ist es ein Thema, das erste Mal durch Worries Theory eigentlich für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aber ich sag mal, so schnell wie der Ruhm und die Aufmerksamkeit gekommen ist, so schnell ist er auch wieder gegangen. Und dem wollte ich eben entgegenwirken, weil es sind Jahre vergangen. Viele NGOs haben sich auch in diesem Bereich engagiert. Nur es wurde im Laufe der Jahre von anderen Themen einfach zurückgedrängt, und ich wollte sozusagen einen kleinen Schubs ergeben und dieses Thema eben wieder in die Mitte unserer Gesellschaft zurückstellen, dort, wo es auch eben hingehört, meiner Meinung nach.
Welche Aspekte hast du jetzt zum Thema in den Mittelpunkt deiner Arbeit gestellt?
Für mich war es wahnsinnig interessant zu wissen oder zu erfahren, warum diese Tradition noch immer am Leben erhalten wird. Und dass da so viel dahinter steckt, weil durch die Medien wird es meist so präsentiert, dass dafür eigentlich nur die Religion verantwortlich ist. Ich sag mal, auch der Islam wird da in ein falsches Eck gedrängt, vor allem auch. Und mir war es eben wichtig aufzuzeigen, dass die Religion zwar eine Rolle spielt, aber nur ein kleines Mosaiksteinchen ist von einem großen Ganzen. Und alles zusammen ist einfach wahnsinnig viel Unwissenheit.
Und was hat sich für Pia durch das Schreiben ihrer VWA noch gezeigt?
Also für mich hat es noch einmal bestätigt, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass einfach unsere Welt ist heutzutage so vernetzt und so verflochten in jeglichen Bereichen, dass einfach Probleme jeglicher Art, ob das jetzt Klimaschutz ist oder auch einfach soziale Probleme, die einfach nicht an den Ländergrenzen enden. Auch wenn wir es gerne so hätten, weil es dann einfacher wäre, aber es funktioniert so nicht. Wir sind eine total interkulturelle Welt geworden, Gesellschaft, und wir wollen es nicht wahrhaben. Wenn es darum geht, dass man sozusagen mit dem sich profilieren kann, wie toll wir alles gestalten, mit Integration, wie bunt wir sind, wird es gemacht. Nur man muss eben einfach auch die Probleme angehen und das wirklich nachhaltig irgendwie lösen. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, eben internationale Beziehungen zu studieren. Und ich werde mich natürlich auch für dieses Thema weiterhin engagieren, weil es mir wahnsinnig wichtig geworden ist. Genau, da werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch meine Stimme für die Frauen erheben.
Einige Abschlussarbeiten wurden in Kleingruppen erstellt. Insgesamt haben somit 129 Schülerinnen von 74 Schulen am C3 Award 2020 teilgenommen. Den dritten Hauptpreis hat gewonnen.
Mein Name ist Christina Geschwinde, ich bin Teil eines Teams. Eigentlich sind wir zu dritt. Ich ging bis zu diesem Jahr, also ich habe dieses Jahr maturiert, ging ich auf die Hertha-Firmberg-Schule für Wirtschaft, eine HLW, fünfjährig. Meine Arbeit, also unsere Arbeit, hieß Afrika im Wandel, Globalisierung als Chance und als Herausforderung. Und mein Thema, weil es gab drei Kapitel, eben pro Person ein Kapitel, mein Thema befasste sich mit Ruanda, was eigentlich im internationalen Licht oft als Vorbild in Sachen Umwelt gesehen wird, aber das in Wirklichkeit trotzdem durch Einflüsse von sehr neoliberalen Akteuren trotzdem sehr von diesem Bild eigentlich sehr abweicht in Realität.
Wie hast du recherchiert? Erzähl ein bisschen. Und was hast du da herausgefunden an besonderen Erkenntnissen?
ich war hier in der C3-Bibliothek sogar. Also ich habe mit der Andrea, sie hat uns bei der Recherche sehr viel geholfen, weil es gibt ja bei euch gibt's ja so ein Programm, ich glaube VWA-Betreuung oder sowas. Und da hat sie uns einfach so eine Quellenliste erstellt, so grob, damit wir uns grob orientieren können, wonach wir suchen können und so weiter.
Jetzt hast du mit deiner Gruppe heute den Preis gewonnen.
Mhm.
Ist das Motivation, inwiefern ist das Motivation, dich weiter in diese Richtung zu interessieren mit solchen Themen, Europa, Afrika, Asien, Nord-Süd-Themen, sage ich verkürzt, zu beschäftigen? Hast du das vor?
Ja, also ich habe vor, ab nächste Woche Politikwissenschaften zu studieren. Auch wenn ich 2 Studiengänge machen werde und ich mich dann später entscheiden werde, hoffe ich, dass ich im Studium der Politikwissenschaften mich weiterhin mit Themen der globalen Ungleichheiten beschäftigen kann und generell schauen kann, was man dagegen machen kann. Und ich glaube, das ist eine gute, vielleicht auch später in der Forschung, mich mit dem zu beschäftigen.
Wenn du schon hier warst, inwiefern wird das C3 dann weiter eine Anlaufstelle für dich sein?
Hier gibt es sehr viele interessante Bücher bezüglich Entwicklungspolitik. Und da kann man sich, hier ist ein sehr, generell ein sehr guter Ort, um zu recherchieren. Also ich kann es nur empfehlen. Ich werde sicher wieder herkommen.
Unter den 10 Nominierten für das Finale des C3 Awards war auch Lena Mock aus Rankweil.
Mein Thema war Menschen- und Sklavenhandel in Europa mit dem Fokus auf die sexuelle Ausbeutung von Frauen. Und ich habe die Diplomarbeit mit 2 weiteren Mädchen geschrieben. Wir sind auf das Thema gekommen, weil an unserer Schule meistens ernährungspsychologische Themen für die Diplomarbeit herangezogen werden. Und wir wollten etwas anderes nehmen, etwas, das sonst nicht so behandelt wird. Etwas, was aktuell ist und was eher stillgeschwiegen wird. Und da sind wir auf dieses Thema gestoßen. Das Problem bei diesem Thema ist, dass vor allem Prostitution von Frauen unter den Teppich gekehrt wird. Vor allem auch, wenn es erzwungen wird.
Das war Menschenhandel aus Westafrika oder von wo?
In Europa. Also wir haben unseren Fokus auf Europa gelegt, genau. Klar, die Frauen kommen nicht nur aus Europa, sondern von überall her. Wir haben aber auch unseren Fokus in der Arbeit auf die Frauen in Vorarlberg gelegt. Wobei, wenn es um Bordelle geht und um Prostitution, das nicht angemeldet ist. Also in Vorarlberg gibt es zum Beispiel kein registriertes Bordell, sondern nur Nachtclubs, wo die Frauen tanzen. Und allgemein in Österreich ist es so, dass die Mehrheit der Frauen von umliegenden Ländern kommen, die eher ärmere Verhältnisse vorweisen wie Bulgarien oder Rumänien. Und ja, also diese Frauen haben meistens keine andere Möglichkeit, um an Geld zu kommen und werden auch meist arglistig getäuscht, um in ein solches Arbeitsklima zu kommen. Und um diese dann dort zu behalten, werden sie meistens ziemlich ausgebeutet.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch etwas bedrückend ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Wie ist es dir da ergangen und wirst du dich weiter beschäftigen oder sagst du eher nicht, ich habe das jetzt abgeschlossen für mich?
Also es war für uns ziemlich wichtig, viele Faktoren für dieses Thema aufzugreifen. Also wir haben auch uns sehr informiert. Es gibt in Vorarlberg direkt keine Anlaufstelle für solche, wie soll ich sagen, also nicht direkt Probleme. Aber wir haben mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, deren Namen ich nicht erwähnen möchte, weil sie anonym bleiben möchte. Und diese hatte mit sowohl Zuhältern als auch Prostituierten zu tun. Und diese hat dann Fragen übermittelt und die hat uns auch von Situationen erzählt. Da kam es zu Drohungen, zu Morddrohungen, zu Messerattacken von Zuhältern gegenüber Prostituierten. Früher gab es auch in Vorarlberg regelrechte Zuhälterkriege, bei denen die Zuhälter einander bedrohten und auch Frauen umgebracht wurden, gegenseitig, weil sie halt den Arbeitsbereich eingeschränkt haben. Klar war jede Frau für eine andere wie eine Konkurrenz. Also ich weiß nicht, man kann nicht sagen, dass man genug von einem Thema hat, weil sonst wäre es, als würde man ein wichtiges Thema von der Gesellschaft einfach abstempeln und wegkehren. Ich finde es sehr wichtig, dass ein solches Thema auch angesprochen wird in der Gesellschaft. Das ist auch das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollten, dass das Thema unter die Menschen gelangt, dass man normal darüber reden kann und dass es nicht als wie ein Tabuthema behandelt wird. Und auch ich werde versuchen, so gut wie möglich, mich darüber weiterhin aufzuklären und falls es irgendwie möglich ist, solche Frauen zu unterstützen.
Sagt Lena Mock von der HLW Rankweil. HLW steht für Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Eine kürzere Reise zum Finale des C3 Awards hat Joachim Klein gehabt.
Ich bin Joachim Klein. Ich bin auf das Evangelische Gymnasium Wien im 11. Bezirk gegangen und ich habe meine VWA zum Thema Produktionsbedingungen der modernen Textilindustrie und deren Auswirkungen auf die Umwelt am Beispiel Indien verfasst. Auf ein Thema bin ich gekommen, einfach dadurch, dass mir wirklich schon schwindelig wurde durch die riesigen Massen an Kleidung und ich einfach nicht verstanden habe, woher das überhaupt kommen kann. Weil man in Österreich sieht man ja keine, nicht irgendwelche Textilproduktion. Also es hat mich interessiert, woher diese ganze Kleidung eigentlich herkommt und wie die überhaupt produziert wird.
Nun ist das natürlich ein komplexes Thema. Da geht es letztlich, auch wenn es schlecht bezahlte Arbeit ist, auch irgendwo um Arbeitsplätze. Ich habe mal in einem Buch gelesen, eine Möglichkeit wäre, diesem Dilemma eben zu entgehen, sozusagen fair produzierte Kleidung aus Europa zum Beispiel zu kaufen. Was wäre so dein Ansatz? Bist du auf eine Idee gekommen, wie man dieser Problematik entgegenwirkt?
Ja, also einerseits ist, was die Technik angeht, natürlich entwickelt sich das stetig. Mittlerweile gibt es Chemiefasern aus natürlichen Polymeren wie Viskose oder Lyocell, die aus Holz eigentlich gefertigt werden, die relativ umweltverträglich sind, im vor allem im Vergleich zu sehr wasserlastigen Materialien wie Baumwolle. Und es gibt mittlerweile auch einige Marken, die probieren, also zentraler zu produzieren. Viel Kleidung in Portugal hergestellt und auch es gibt einige Marken, die auch probieren in anderen Ländern. Also zum Beispiel gibt es Rucksackmarken, die in Vietnam probieren, unter sehr fairen Bedingungen auch ökologisch höchsten Standards zu produzieren. Was man aber eindeutig als, aus meiner Meinung nach, als am wichtigsten ist für diese Umweltproblematik, ist einfach die schiere Menge an Kleidung. Also wenn einfach Leute nicht mehr so viel Kleidung kaufen und einfach die Menge reduzieren, die wirklich viel zu hoch ist bei den meisten Leuten, dann ist das schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und in Kombination mit fortschreitender Technik und höherem Bewusstsein für Menge und höherer Wertschätzung für Kleidung könnte sich dieses Problem um einiges bessern.
Sagt Joachim Klein aus Wien. Ella Stuckenkämper hat heuer in Salzburg maturiert. Sie hat für ihre VWA in Kanada recherchiert.
Also mein Name ist Ella Stuckenkämper. Ich bin ins Musische Gymnasium in Salzburg gegangen und habe auch dort meine Matura gemacht. Und der Titel von meiner VWA ist, also ich habe sie auf Englisch geschrieben, The Situation of Canada's Indigenous People und mit besonderem Hinblick auf Konflikte und Problemzonen in den letzten 200 Jahren.
Nun ist das ja ein sehr umfassendes Thema, wenn du dir 200 Jahre angeschaut hast. Also wenn ich jetzt kurz versuche zurückzudenken, in den letzten paar Jahren gab es Probleme in Kanada mit Morden an Frauen, Indigenen zum Beispiel. Dann gab es die Konflikte um die Olympischen Spiele. Dann gab es Konflikte um Land und um die Durchleitung von Pipelines. Das war jetzt allein in den letzten 30 Jahren. Drei, die mir einfallen. Aber was ist denn dir da untergekommen? Was sind denn da Hauptproblematiken in 200 Jahren?
Ja, also ich habe mir vor allem zwei große Probleme eben rausgesucht. Und also eben eins aus der Vergangenheit und wie dieses Thema die jetzige Situation beeinflusst hat. Und das Thema waren die Residential Schools in Kanada.
Die erste Residential School wurde im Jahr 1831 eröffnet. Diese Schulen hatten das Ziel, indigene Kinder aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen.
An die neue Bevölkerung zu assimilieren, also ihnen ihre gesamte Kultur auszutreiben und ihre Sprachen und ihre Kleidung, ihre Tänze, ihre Traditionen und alles. Und eben in diesen Schulen gab es unglaublich viel psychische wie auch physische Misshandlung an Zehntausenden von Kindern. Insgesamt sind ca. 200.000 Kinder durch diese Schulen gegangen. Und an vielen Schulen gab es extrem hohe Sterberaten, bis zu 60% von den Kindern sind gestorben. Und eben, was mich jetzt zu meinem Thema gebracht hat, ist, dass jetzt die indigene Bevölkerung dort extrem unter den Auswirkungen von diesem schrecklichen Thema der Vergangenheit leidet. Also ganz viele haben posttraumatische Stressbelastungsstörungen und nehmen sich jetzt Drogen als Hilfsmittel für ihren Schmerz und für ihre Diskriminierung. Und da klaffen einfach so Riesenprobleme auf, die sich durch Generationen und Generationen ziehen und durch Familien. Und es wird einfach nichts dagegen getan von der Regierung. Und deshalb, das war für mich, also eigentlich wollte ich über die Kultur von denen schreiben. Und dann habe ich aber ein bisschen gegoogelt und bin einfach auf diese ganzen Probleme gestoßen. Und dann war es für mich klar, dass ich darüber schreiben will, weil wir hier keine Ahnung davon haben. Und ich möchte einfach, dass das ein bisschen unter die Menschen kommt und dass darüber geredet wird.
Sagt Ella Stuckenkämper vom Musischen Gymnasium in Salzburg. Familiäre Verbindungen haben zum VWA-Thema von Manuela Sandri geführt. Die Emanzipation der Frau in Mexiko im Laufe des 20. Jahrhunderts.
Ich bin auf das Thema gekommen, da meine Mutter in Mexiko aufgewachsen ist, dann nach Europa gekommen ist und dann in Wien meinen Vater kennengelernt hat. Ich habe dadurch viel Familie in Mexiko. Aber gleichzeitig ist auch ihre Rolle als Frau und wie sie alleine nach Europa gekommen ist, wie sie die Sprache erlernen musste, keine Leute kannte. Damit bin ich halt aufgewachsen und es war für mich irgendwie wichtig, dass ich das auch ein Thema mache, dass Frauen es schwieriger haben in unserer Gesellschaft, sich zu emanzipieren. Und auch weil meine Oma ihr Leben dort verbracht hat und ich habe ein Interview mit ihr geführt, wie für sie das Aufwachsen war und wie für sie sich die Rolle der Frau verändert hat.
Was hat sie dir da erzählt?
Für mich war es sehr spannend, wie sie erzogen wurde, mit dem Kontrast, wie sie ihre vier Mädchen und ihren einen Sohn erzogen hat, was komplett verschieden war, weil es ihr wichtig war, dass alle ihre Kinder selbstständig sein können. Und in ihrer Erziehung war das ganz anders. Für sie war es klar, dass sie ihr ganzes Leben lang abhängig sein wird von einem Mann, von ihrem Vater. Also sie wurde einfach so erzogen, dass es einfach so sein wird. Sie hat die Entscheidung getroffen, dass sie das bei ihren Kindern nicht so macht. Und das war für mich sehr rührend und sehr schön mitzukriegen. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich das Thema gewählt habe.
Hast du das Thema in irgendeiner Form eingegrenzt? Weil in Mexiko ist ja die Situation doch ziemlich komplex. Also es gibt indigene Gruppen, die wiederum andere Strukturen haben, auch andere familiäre Strukturen. Es gibt eine weiße, unter Anführungszeichen, Elite, die wiederum ganz anders lebt, städtisches Leben, ländliches Leben. Es gibt Machismo, es gibt Mushes im Süden von Mexiko, wo Männer wie Frauen leben und das ist auch anerkannt oder so. Also wie hast du es eingegrenzt, das Thema? Ist sonst vielleicht viel zu groß?
Das war sehr schwierig. Wie du gesagt hast, die ländlichen Gruppen, die indigene Bevölkerung hat natürlich ganz andere, sie gehen ganz anders mit dem Thema um, auch weil die Kirche noch eine sehr starke Bedeutung hat in diesem Land. Aber ich bin eigentlich wirklich mit dem Fokus reingegangen, Frauen. Also ich habe mich jetzt nicht auf etwas Einzelnes spezialisiert, sondern ich bin mit dem Fokus Frauen reingegangen und ich habe bemerkt, dass dort alle Frauen um das Gleiche kämpfen, nämlich Gleichberechtigung. Und das war bei der indigenen Bevölkerung so, das waren bei sehr christlichen Frauen so, das war bei liberalen Frauen so. Aber was natürlich auch dazu kommt, ist die Gewalt gegen Frauen, was in Mexiko einfach enorm ist und schrecklich ist. Und da ist genau dasselbe. Alle Frauen kämpfen dafür, dass das nicht so ist, weil alle sind sich einig, dass das aufhören muss. Also da kann man jetzt eigentlich nicht auf Ethnien oder Kultur oder Religion eingrenzen, finde ich.
Hast du Fortschritte sozusagen festgestellt oder eher Rückschritte im Sinne der Frauenrechte für Mexiko konstatieren müssen? Wie sieht es da aus?
Beides auf verschiedene Arten. Einerseits der Drogenkrieg, der die letzten Jahre größer geworden ist, gefährlicher geworden ist, gab es natürlich viele Rückschritte, weil das Hauptproblem von Mexiko ist und die Gewalt gegen Frauen nach hinten gerückt wird, weil es natürlich sterben mehr Männer pro Tag in Mexiko als Frauen. Aber das heißt nicht, dass die Frauen, also die Männer sind ja Teil des Krieges, die Frauen nicht, und sie leiden trotzdem darunter. Und das war mir wichtig. Und beides, weil jetzt vor letztem Jahr, also 2019, hat eine riesige Frauenbewegung in Lateinamerika angefangen, Kraft zu gewinnen. Von Argentinien ausgehend, aber in Mexiko genauso stark. Und sie ist, finde ich, sehr schön, aber auch jetzt gerade bisschen ins Wackeln gekommen, weil sie jetzt anfangen, gewalttätig zu werden, was meiner Meinung nach nicht die richtige Art ist. Aber ich lebe nicht dort und ich kann mir vorstellen, dass die Frustration so riesig ist, dass sie keinen anderen Ausweg finden. Deswegen kann ich nicht urteilen darüber. Es fühlt sich nur irgendwie falsch an für mich.
Sagt Manuela Sandri über die Bewegung Ni Una Menos. Abschließend noch einmal zum C3 Award-Preisträger Felix Abele. Wie hat er die Themen der anderen Finalteilnehmerinnen gefunden?
Also hochspannend. Das ist, also ich fand es auch erfreulich, dass auch viele andere, also zwei andere Themen aus Afrika da waren. Aber auch sonst ist einfach diese breite Bandbreite da. Und das finde ich auch spannend. Da die eine hat auch was über die indigene Bevölkerung in Kanada gesagt. Dann auf der anderen Seite Textilindustrie. Das sind einfach, das zeigt einfach auch die vielen Herausforderungen.
Und wie war die Veranstaltung für Preisträgerin Christina Geschwinde?
Ich fand es sehr interessant. Also man hat so gemerkt, dass es so ein paar Fokus, also so Kernthemen gab, wie zum Beispiel Gender, also ja, wie Frauen generell noch immer heutzutage schlecht behandelt werden, aber auch natürlich Afrika, inwiefern Afrika als Global Player jetzt bald agieren könnte. Und ja, die Missstände dort wurden auch aufgeklärt in einigen Themen, wie auch in unserem. Und ich fand die Veranstaltung sehr gut, also hat mir sehr gut gefallen.
Auch deshalb wird es nächstes Jahr wieder einen C3 Award geben. Informationen dazu werden rechtzeitig zu finden sein auf www.zentrum3.at. Dort informiert man sich auch über alle Organisationen und Angebote wie die C3-Bibliothek im C3-Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3. Und in einem Monat gibt es eine neue Ausgabe von C3 Radio auf Radio Orange 94.0 und ständig als Podcast auf c3radio.potspot.de. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.